Grada und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Abschied und Neuanfang. Gleich nachdem das Taxi Gudrun und Giorgio in ihre Haidhausener Wohnung brachte, wechselten sie rasch die Kleider. Giorgios Wunde auf der Stirn wurde von Gudrun mit Heftpflastern notdürftig versorgt. Sie packten alles verfügbare Bargeld, ihre Pässe und wenige Kleidungsstücke in 2 Sporttaschen. Anschließend holte Gudrun ein Buch aus ihrem Schlafzimmer. Es war Das Kapital von Karl Marx, die Ausgabe, die ihnen Carlo Göring geschenkt hatte. Sie schlug die Seite 110 auf. Links oben stand mit Bleistift eine Telefonnummer mit Münchner Vorwahl. Gudrun riss die Seite heraus und steckte das Stück Papier in ihre Tasche. Sie verließen beide die Wohnung. Ihr erster Weg führte sie zu einer Telefonzelle. Giorgio setzte sich unter großen Schmerzen auf eine nahegelegene Bank, während Gudrun die Nummer wählte. Sie musste lange warten, bis der Hörer am anderen Ende der Leitung abgenommen wurde. »Spedition Gmeiner, Gmeiner am Apparat, grüß Gott«, meldete sich eine männliche Stimme mit starkem bayerischem Akzent. Gudrun dachte, sich verwählt zu haben. Nach einer Weile sprach sie zögerlich. »Hallo? Wir brauchen den Notausgang.« Am anderen Ende herrschte Stille. Gudrun überlegte erneut, sich verwählt zu haben und besser aufzulegen, als der Mann wieder zu sprechen begann. »Von wem haben's denn diese Nummer?« »Von Carlo«, antwortete Gudrun. »Carlo Göring.« »Wo sind Sie?« »Am Pariser Platz, in München, München-Haidhausen.« »Wie viele Personen?« 2 »Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich bin in 20 Minuten bei Ihnen. Ich komme mit einem gelben Opel Ascona.« 19 Minuten später sahen Gudrun und Giorgio, wie sich ihnen langsam ein gelbes Auto näherte. Der Fahrer hielt auf ihrer Höhe an und kurbelte sein Fenster runter. Es war ein etwa 50-jähriger dicker Mann mit Halbglatze und Schnauzbart. »Bevor Sie einsteigen, müssen wir die Formalitäten klären«, sprach der Mann. »500 Mark pro Person vorab, sonst fahre ich gleich wieder weiter.« Giorgio und Gudrun blickten sich erstaunt an. »Wer dachte denn das Carlo?«, fing Giorgio an. 1000 Mark für Sie beide, sonst wird das nix«, unterbrach ihn der Mann. Gudrun kramte in einer der Taschen nach ihrem Geld. Sie zählte 1000 Mark ab und drückte die Scheine dem Fahrer in die Hand. »Haben Sie gültige Pässe dabei?«, fragte der Mann. Beide nickten. »Dann steigen Sie ein«, sagte er, nachdem er das Geld in das Handschuhfach seines Wagens legte. Giorgio und Gudrun warfen ihre Taschen in den Kofferraum und nahmen auf der Rückbank des Opels Platz. Der Fahrer fuhr los. Giorgio schlief relativ rasch auf der Rückbank ein. Nachdem sie etwa eine Stunde unterwegs waren, fragte Gudrun den Fahrer, wohin er sie bringen würde. »Na, das sollten Sie eigentlich wissen, Fräulein«, antwortete er barsch. Gudrun wusste nicht, was sie mit der Antwort anfangen sollte. Sie war müde und hatte keine Lust, mit dem Stinkstiefel vor ihr weiterzureden. Also schloss sie die Augen und schlief ebenfalls rasch ein. Um etwa 3 Uhr nachts verlangsamte der Wagen sein Tempo und kam letztendlich zum Stillstand. Durch die Fenster leuchtete helles Neonlicht. »So, aufwachen die Herrschaften«, sagte der Fahrer. »Wir sind fast angekommen.« Benommen öffneten die beiden auf der Rückbank ihre Augen und blinzelten wegen des hellen Lichts. Nachdem sich Gudrun an die Helligkeit etwas gewohnt hatte, sah sie, dass sie in einer Autokolonne oder einem Stau standen. Vor ihrem Auto waren etwa 50 bis 100 weitere Autos. Sie blickte nach links aus dem Fenster und sah einen etwa 15 Meter hohen Turm aus Stahlbeton. Der Opelfahrer betätigte 3-mal kurz die Lichthupe. Dies führte dazu, dass nun ein auf dem Turm montierter Scheinwerfer direkt auf sie leuchtete. Giorgio und Gudrun stöhnten auf und hielten sich die Hand vor die Augen. Anschließend sahen sie durch die Frontscheibe einen Mann in Uniform, der sie auf eine Seitenspur winkte. Der Fahrer fuhr langsam an den anderen stehenden Autos vorbei. Vor einem relativ großen und hell erleuchteten Gebäude hielt er schließlich an. »So, das war's, Herrschaften«, sagte er. »Für mich ist hier Schluss. Bitte aussteigen.« Immer noch schlaftrunken verließen sie das Auto und holten ihr Gepäck aus dem Kofferraum. Kaum, dass sie damit fertig waren, fuhr der Opel Ascona in einem weiten Bogen wieder zurück. Eine Frau in einer für sie beide nicht definierbaren Uniform kam aus dem Gebäude und begrüßte sie. »Guten Tag«, sagte die Frau. Sie kommen auf Veranlassung von Herrn Oberleutnant Göring. Wenn Sie bitte mitkommen. Sie trotteten der Dame hinterher in das schlichte Gebäude. Obwohl es mitten in der Nacht war, herrschte innen rege Betriebsamkeit. Gudrun, flüsterte schließlich Giorgio, als sie das Gebäude betraten. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind in Sicherheit. Gudrun blickte verwirrt auf Giorgio. Sie gingen in einen Nebenraum, wo ihnen die Frau in Uniform zwei Sitzplätze vor einem Schreibtisch anbot. Bitte sehr, sagte sie, wenn Sie mir schon mal Ihre Pässe vorlegen könnten. Kaum, dass sie Platz genommen hatten, setzte sich auf der anderen Seite des Tisches, grußlos, ein mittelalter, etwas dicklicher Mann in Uniform. Er nahm beide Pässe und blätterte sie sorgfältig durch. Ihr Kontakt? Fragte er, ohne hochzublicken. Karl-Heinz Göring, sagte Giorgio. Der Mann warf einen kurzen Blick auf das vor ihm sitzende Pärchen und klappte die Pässe wieder zu. Zur großen Verwunderung Gudruns gab er nur Giorgio dessen Pass zurück. Gudruns Reisepass packte in ein Kuvert. Er schrieb ihren Namen sowie eine Nummer auf den Umschlag und gab ihn der Frau in Uniform. Schön, sagte der Mann letztendlich. Er stand auf und hielt beiden seine rechte Hand hin. Herzlich willkommen in der Deutschen Demokratischen Republik. Während Giorgio erfreut lächelte und sofort überschwänglich den Gruß erwiderte, war Gudrun etwa eher verwirrt. Wie? Und jetzt? Fragte sie schließlich. Ja, und mein Pass? Und wann kann ich wieder zurück? Nun mal langsam, Fräulein Hochberger, sagte der Mann mit einem schmalen Lächeln. Sie schlafen sich jetzt erstmal aus. Alles Weitere besprechen dann ab morgen die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit mit Ihnen. Gudrun schien sich mit seiner Antwort immer noch nicht zufrieden zu geben. Ja, aber mein Pass? Das ist eine Einbahnstraße, wertes Fräulein, fuhr der Mann fort. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Sie waren Bürgerin der BRD. Ich betone, waren. Freuen Sie sich doch, wenn Sie jetzt die Chance haben, ein Mitglied des Kollektivs zu werden. Vom Ich zum Wir, Genossin Hochberger. So denken wir hier. Aber das wird man Ihnen morgen alles viel besser erklären. Gute Nacht. Der Mann verschwand wieder. Die Frau in Uniform zeigte ihnen in einem Seitentrakt ein kleines Zimmer mit mehreren Feldbetten. Hier sollten sie schlafen. Gudrun schlief den Rest der verbliebenen Nacht schlecht. Es war ihre erste Nacht von vielen Tausenden, die folgen sollten, als Bürgerin der DDR. Als sich am nächsten Tag der Rauch verzog, blieb nur mehr eine Ruine des schönen Hauses in der Reichenbachstraße übrig. Die Leichen wurden geborgen und die kriminaltechnischen Untersuchungen begannen. Alles, was noch von Wert war, wurde gesichert. Das meiste war jedoch zerstört, darunter auch wertvolle und kostbare Bücher der Bibliothek der israelitischen Kultusgemeinde. Wochen später wurde das Haus komplett abgerissen. In ganz Deutschland war man erschüttert über den qualvollen Tod unschuldiger Menschen. Im Deutschen Bundestag fand eine Trauerfeier statt, aber auch viele einfache Münchner Bürger waren schockiert und trauerten gemeinsam über den schrecklichen Verlust aufgrund dieser abscheulichen Tat. Obwohl sie selbst den weiteren Verlauf ihrer Aktion nur mehr am Rand verfolgen konnte, war Gudrun somit erfolgreich. Es war ihr in der Tat ein Attentat gelungen, das die Gesellschaft der Bundesrepublik erschütterte. Das zweite Ziel Gudruns, mit dem Anschlag, ihre Stiefmutter, die verhasste jüdische Frau ihres Vaters, zu töten, misslang. Eva überlebte, weil sich Bernhard opferte. Der unverwundbare Bernhard war tatsächlich tot. 6 Tage nach dem Attentat erfolgte Bernhards Beisetzung. Zwischenzeitlich fielen die Temperaturen weiter in den Minusbereich. Die Bestatter hatten große Mühe, in dem frostigen Boden das Grab auszuheben. Es war eine sehr kleine Trauergemeinde, die sich versammelt hatte. Der Pfarrer, Ludwig und Herbert. Eva durfte nach ihrer Operation die Klinik noch nicht verlassen. Als der winzige Trauerzug von der Aussegnungshalle zum Grab marschierte, waren alle Wege, Wiesen und Gräber mit einer dicken weißen Schneeschicht bedeckt. Es herrschte eine beeindruckende Stille. Man hörte lediglich das knarzende Geräusch von Stiefeln auf gefrorenem Schnee. Die Luft war kalt und eisig. Der Atem kondensierte in großen Wolken. Aufgrund der Kälte und der winzigen Trauergemeinde erledigte der Pfarrer seinen Part in rasender Geschwindigkeit. Die Bestatter taten ihr Übriges und ließen den Sarg fast in die Grube plumpsen. Vielleicht war auch der überdurchschnittlich schwere Inhalt des Sarges mitschuldig. Als die segnenden Worte gesprochen waren, reichte der Pfarrer Ludwig und Herbert die Hand und verschwand mit den Bestattern wieder rasch in der etwas wärmeren Aussegnungshalle. Ludwig blieb stehen und blickte nachdenklich auf Bernhards Sarg. Als Herbert seinen Vater fragend ansah, sagte Ludwig zu ihm: »Geh ruhig schon mal vor, Herbert. Ich weiß, dass es sehr kalt ist, aber ich möchte noch ein bisschen hierbleiben. Wenn du im Auto auf mich warten möchtest?« Herbert nickte und ließ Ludwig alleine. Ludwig kannte Bernhard, seit sie als Säuglinge in das Münchner Waisenhaus aufgenommen wurden. Sie wurden miteinander groß, gingen später getrennte Wege, um dann, während der dunkelsten Stunde der Nazi-Herrschaft, wieder zusammenzufinden. Trotz aller Unterschiede und aller Probleme, die Bernhard ab und an seinem Freund Ludwig bereitete, blieb er doch immer dessen bester Freund. Die Möglichkeit, sich von seinem Freund zu verabschieden, hatte Ludwig leider nicht gehabt. Er hätte sich so gerne noch bei Bernhard bedankt. Bedankt für die lange gemeinsame Zeit, bedankt dafür, dass er sein eigenes Leben damals im Kampf mit Dirlewanger gerettet hatte und bedankt für die Rettung seiner geliebten Eva. Was hätte Bernhard wohl gesagt, wenn ich ihm vor seinem Tod das alles noch hätte mitteilen können? »Naja, wenn du meinst«, hätte er gesagt. »Oder vielleicht. Es tut mir leid, Ludwig, wenn ich etwas falsch gemacht habe.« Ludwig lief mit dicke Tränen aus dem Augenwinkel. Er atmete tief ein und aus. »Du warst schon immer etwas ganz Besonderes, Bernhard«, sprach er leise vor dem Grab. »Kommst auf die Welt, ohne einen Vater zu haben, und machst merkwürdige Dinge mit deinem Körper. Dinge, die unnatürlich sind, da nur du sie vollbringen kannst. Wer oder was warst du, Bernhard? Wie gerne hätte ich das rausgefunden. Aber wir Menschen sind einfach zu dumm, um uns gewisse Dinge erklären zu können. Wir denken immer, alles zu wissen, für alles eine Lösung zu finden, und doch versagen wir jeden Tag. Wir versagen in der Wissenschaft, in der Medizin, in der Politik und sogar im Umgang mit unseren engsten Verwandten, unseren Kindern und unseren Partnern. Statt dich erforschen zu wollen, Bernhard, hätte ich besser von dir lernen sollen. Jetzt ist zu spät. Auch, oder vielleicht sogar gerade das Besondere, lässt sich nicht ewig bewahren. Alles auf dieser Welt ist vergänglich. Selbst Bärtierchen oder seltsame Menschen wie du. Ludwig lächelte milde, als ihm weiter die Tränen über die Wangen flossen. »Warst ein guter Mensch, Bernhard. Leb wohl«, sagte Ludwig. Er drehte sich um und ging. Sein Sohn wartete auf ihn. 1974, 20 Jahre nachdem Ludwig seinen kleinen Sohn Paul bei dem tragischen Unfall verloren hatte, stand Nachwuchs in der Familie Hochberger-Hobenstein an. Philipp, der Sohn Herberts und dessen Frau Miriam, kam am 6. Oktober zur Welt. Eva und Ludwig wurden somit zum ersten Mal Oma und Opa. Bei Ludwig liefen die Dinge oft schnell und ungeplant. Herbert war da anders. Er hatte zuerst studiert, dann begonnen, als Staatsanwalt zu arbeiten, sich anschließend in Ruhe in die passende Frau verliebt, um jetzt, nach 2 Jahren Ehe, anzufangen, Kinder in die Welt zu setzen. Miriam war die Tochter eines Geschäftsmanns. Sie war ebenfalls Jüdin und wurde in Tel Aviv geboren. Die gesamte Familie zog allerdings Anfang der 70er Jahre nach München. Herbert lernte Miriam über die israelitische Kultusgemeinde kennen und lieben. Sie war 7 Jahre jünger als er, war klein, etwas stämmig und hatte ein freundliches und offenes Wesen. Ludwig und Eva hatten sie sofort als Schwiegertochter liebgewonnen. Für Ludwig und Eva wurde das Leben nach dem schrecklichen Ereignis von vor 4 Jahren deutlich ruhiger. Der Sturz aus dem Fenster hinterließ bei Eva keine bleibenden Schäden. Das gebrochene Knie heilte problemlos. Und auch in der israelitischen Kultusgemeinde konnte sie bald wieder ihrer normalen Tätigkeit nachgehen. Sie kam weiterhin 3-mal die Woche am Montag, Mittwoch und Freitag. Seit dem Frühjahr 1970 wurde die Einrichtung kontinuierlich von der Polizei überwacht. Jedes Jahr fand eine Gedenkfeier zum Andenken an die Opfer des Anschlags statt, an der Eva, Ludwig, Herbert und später auch Miriam teilnahm. Nach der Feier gingen sie immer gemeinsam an Bernhards Grab, um seiner zu gedenken. Guttun war für Ludwig irgendwann nicht mehr existent. Nachdem er von Herbert erfahren hatte, wie weit Guttun in die Planung und Durchführung des Attentats verstrickt war, konnte er sich nicht vorstellen, mit ihr jeweils nochmal ein Wort zu sprechen, geschweige denn ihr zu verzeihen. Dass seine eigene Tochter unschuldige Menschen tötete und bewusst einen Mord an Eva, seiner Eva, plante, war für Ludwig unvorstellbar. Die Fahndung nach Gudrun und Giorgio wurde bald eingestellt. Sie waren wie vom Erdboden verschwunden. Die Staatsanwaltschaft nahm an, dass sie beide in ein arabisches Land geflohen seien. Derweil lebte Mitte der 70er Jahre zumindest Gudrun, gar nicht mal so weit entfernt von München. Sie wohnte in Dresden und führte dort ein unscheinbares Leben unter ständiger Kontrolle der Stasi. Gudrun begann eine Tätigkeit im VEB Elektromat. Ihr Jet-Set-Leben war rasch vorbei. Aber sie machte eine erstaunliche Karriere als Ingenieurin in der Mikroelektronik. Sie begleitete die frühen Anfänge der Computerchip-Technologie. Wäre es nur um ihren Beruf gegangen, wäre Ludwig wahrscheinlich sogar stolz auf seine Tochter gewesen. Etwa ein Jahr nach Gudruns Verschwinden hatte Ludwig einen Anruf des Anwalts Mehringers bekommen. Ludwig konnte sich noch gut an Mehringer erinnern. Ein schmieriger Opportunist. Das Telefonat war kurz und für beide Gesprächspartner unangenehm. Mehringer wollte wissen, ob Ludwig eine Ahnung hätte, wo sich Gudrun aufhielt. Er könne sich bemühen, sie in ein Zeugenschutzprogramm aufzunehmen oder auch völliges Stillschweigen bezüglich ihres Aufenthalts versprechen, nur müsse er wissen, wie er weiter mit ihrem geerbten Vermögen und den Immobilien zu verfahren habe. Ludwig riet Mehringer, das Geld doch selbst auszugeben oder an eine Hilfsorganisation zu spenden. So könne der alte Boots vielleicht doch nochmal, wenngleich posthum, etwas Gutes für die Menschheit tun. Mehringer legte auf und meldete sich anschließend nie mehr wieder bei Ludwig. Ein weiterer, ebenfalls nicht erwarteter Anruf erreichte Ludwig in seiner Praxis etwa 2 Wochen nach Philipps Geburt. Seine Sprechstundenhilfe stellte ihm einen Anruf aus dem Physiologischen Institut der Universität München durch. Ludwig hatte keine Ahnung, um was es ging, und sein Wartezimmer war voll mit Patienten. »Dr. Hochberger, was kann ich für Sie tun?« meldete sich Ludwig. Er dachte, dass man ihm einen Befund eines seiner Patienten mitteilen wollte. »Ach, Herr Hochberger, endlich haben wir Sie finden können«, sagte die Dame am Telefon. Ihre Stimme klang freundlich und nett. Sie wirkte jedoch etwas gestresst. »Mein Name ist Goller. Ich bin hier in der Physiologie angestellt. Ich hoffe, dass Sie jetzt die Person sind, die ich suche. Wissen Sie, hier kennt sich ja keiner mehr aus seit dem Wechsel.« »Wie kann ich Ihnen denn helfen, Frau Goller?«, fragte Ludwig. »Naja, es geht um den Tiefkühlschrank, den alten -80er.« »Sind Sie wirklich sicher, dass ich da der richtige Ansprechpartner bin?«, fragte Ludwig. Er wurde jetzt etwas ungehalten. Die Praxis war voll und er hatte keine Zeit für sinnlose Telefonate. »Na, das hoffe ich doch. Sie sind doch der Dr. Hochberger, oder nicht? Wissen Sie, wir müssen alle alten Tiefkühler ausräumen. Das gesamte Labor wird neu eingerichtet. Und unser neuer Chef meinte, dass alles, was nur Platz beansprucht und keiner mehr braucht, weggeschmissen werden soll. Da waren noch alte Proben vom Professor Gruber und eben auch Ihre Zellkulturflaschen. Altes, gammeliges Zeug, aber ich dachte mir, dass ich lieber mal nachfrage, bevor ich sie in den Müll werfe.« Jetzt fiel bei Ludwig der Groschen. Die Dame sprach über die in seinem alten Institut gelagerten Zellkulturen von Bernhards Zellen. Daran hatte er gar nicht mehr gedacht. »Entschuldigung«, sagte Ludwig, »ich war gerade etwas neben der Spur. Wenn Sie die Zellkulturen bis morgen noch aufbewahren könnten? Heute schaffe ich es nicht mehr. Aber morgen Nachmittag komme ich vorbei, ganz sicher.« »Ja, ja, das geht schon in Ordnung. Der eine Tag ist egal.« »Vielen Dank, dass Sie mich informiert haben. Bis morgen dann«, sagte Ludwig und legte den Hörer auf. Für den darauffolgenden Nachmittag ließ Ludwig die Sprechstunde blockieren. Hausbesuche und bereits vereinbarte Termine wurden abgesagt. Er hatte anderes vor. Obwohl das Gebäude, in dem Ludwig vor vielen Jahren seine Doktorarbeit machte und den Einstieg in die Medizin fand, zwischenzeitlich mehrmals umgebaut wurde, war der Weg in die Labore immer noch derselbe. Wieder in einer Forschungseinrichtung zu sein, war für Ludwig ein inzwischen ungewohntes, aber auch schönes Gefühl. Er war freudig erregt, sein Pulsschlag stieg. Als er vor dem Labor stand, in dem Frau Goller arbeitete, atmete er ein paar Mal tief durch, dann klopfte er und trat ein. 2 etwas dickliche, mittelalte Frauen in weißen Kittel standen in dem Raum. Sie hatten beide hochtupierte, blond gefärbte Haare und trugen große Brillen. Die eine pipettierte eine Flüssigkeit in kleine Plastikhütchen, die andere füllte eine Zentrifuge mit Reagenzgläsern. »Frau Goller?«, fragte Ludwig lächelnd. »Ja, das bin ich«, sagte die Dame an der Zentrifuge. »Herr Dr. Hochberger, oder?« Ludwig nickte und ging auf sie zu. Er hatte eine Plastiktüte mit dabei. Freut mich sehr, sagt er und reicht ihr die Hand. Anschließend öffnet er die Plastiktüte und überreichte Frau Goller eine Packung Pralinen. Ach, das ist aber nett, sagte sie und errötete. Vielen Dank, dass Sie mich gestern angerufen haben, meinte Ludwig weiter freundlich lächelnd. Keine Ursache, Herr Doktor, ist doch selbstverständlich. Ihre Proben sind in dem alten Schrank dort hinten. Sie zeigte mit ihrem Kinn auf einen weißen Tiefkühlschrank. Ludwig erkannte sofort, dass es sich um den gleichen Schrank handelte, in dem er vor ziemlich genau 17 Jahren nach dem Streit mit Boots Bernhards Proben in Sicherheit brachte. Mit der Plastiktüte werden Sie die aber nicht mitnehmen, oder? Mist, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, sagte Ludwig. Naja, eine Styroporkiste und etwas Trockeneis können wir Ihnen schon mitgeben. Wenn Sie noch ein paar Minuten warten, hole ich gleich was für Sie, damit Sie die Proben sicher transportieren können. Ludwig lächelte dankbar. Sie sind wirklich außergewöhnlich nett, schmeichelte er. Sie beide. Die zweite Dame in Kittel blickte nun ebenfalls lächelnd auf ihn. Sagen Sie, fuhr Ludwig fort, dürfte ich Sie um noch etwas bitten? Ich hatte mit den Zellkulturen früher meinen Versuch durchgeführt, um die Vitalität der Zellen zu testen. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich das rasch hier erledigte? Es dauert nicht länger als 10 Minuten. Ich verspreche, dass ich nichts schmutzig machen werde und alles wieder aufräume. Ludwig wusste noch genau, wie medizinisch-technische Angestellte dachten. Man musste nett bleiben, nicht schmutzen und ganz wichtig, immer alles ordentlich hinterlassen. Was meinst du, Claudia? Fragte Frau Goller ihre Kollegin. Von mir aus, antwortete diese. Das kostet sie aber eine zweite Pralinen-Schachtel. Na, wenn es sonst nichts ist, sagte Ludwig grinsend. Wirklich sehr freundlich von ihnen. Er machte sich sogleich ans Werk. Aus dem Tiefkühlschrank entnahm er vorsichtig eine der Zellkulturplatten. Mit einem Spatel kratzte er etwa die Hälfte der tiefgefrorenen Oberfläche ab und überführte die Zellen in eine Petrischale. Anschließend tropfte er etwas Kochsalzlösung darüber und wartete 2 Minuten. »So, jetzt werdet ihr gekocht«, dachte er und hielt die Schale über einen brennenden Bunsenbrenner. Frau Goller und ihre Kollegin betrachteten das Ganze neugierig. Nach dem Erhitzen kühlte er die Zellsuspension mit etwas zusätzlicher kalter Kochsalzlösung ab. Anschließend gab er die gekochte Suspension wieder zurück in das Zellkulturmedium. »Darf ich das Mikroskop benutzen?«, fragte er Frau Goller. »Jetzt wird's gleich spannend.« Frau Goller nickte ihm zu. Ludwig schaltete das Mikroskop ein, tropfte ein paar Zellen in Suspension auf einen Objektträger, stellte sich die richtige Schärfe und Vergrößerung ein und beobachtete das Geschehen. Er sah genau das, was er sich erhofft hatte. Die Zellen teilten sich in rasender Geschwindigkeit. Die erwartete Kettenreaktion trat ein. Nach 2 Minuten war der gesamte Objektträger mit einer dünnen Zellschicht überzogen. »Ja!« schrie er zur Verwunderung von Frau Goller und Claudia, ihrer Kollegin. »Sie leben! Bernhards Zellen leben! Und wie sie leben!« Ludwig stand auf und umarmte mit Freudentränen in den Augen die beiden verdutzten Damen. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte er, nachdem er sich wieder etwas beruhigt hatte. »Aber Sie können sich nicht vorstellen, was das hier für mich bedeutet.« »Also, wenn die Zellen so wichtig sind für Sie, Herr Dr. Hochberger, können wir die auch gerne noch in unseren neuen Tiefkühlschränken weiterlagern. Die 3 Zellkulturflaschen fallen doch gar nicht auf. Oder was meinst du, Claudia?« fragte Frau Goller. »Für nette Menschen machen wir das«, antwortete Claudia mit leicht geröteten Wangen.